Lead Long and Prosper, euer Spellcast für Freude an Führung. Erfahrungen, Tipps und wertvolle Hacks für alle, die mit viel Freude führen wollen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe von Lead Long and Prosper. Ich freue mich heute sehr, gemeinsam im Team den Werner Braun zu begrüßen. Werner, erstmal ein fröhliches Hallo an dich.
Hallo zurück, ich freue mich, hier zu sein.
Und wenn ich sage im Team, dann sind das meine beiden Kollegen mit Werner und mir zusammen im Gespräch wird der Achim sein. Hallo Achim.
Hallo zusammen.
Und unsere Spellcaster-Rolle hat heute der Hans-Joachim, den wir an dieser Stelle auch sehr herzlich begrüßen.
Hallo, ich grüße euch.
Ich freue mich heute total auf unseren Gast, auf den Werner, den ich schon so sehr, sehr lange kenne. Werner Braun ist Führungskraft durch und durch und ich darf ihn kurz euch ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, über was wir gleich alles sprechen werden. Wir kennen uns aus unseren gemeinsamen Zeiten bei der Dresdner Bank und auch bei der Commerzbank und Werner hat in dieser Zeit viele fundierte Ausbildungen als Trainer und als Coach, aber eben auch jahrzehntelang praktische Führungserfahrung, zuletzt im Top-Management als Bereichsvorstand in der Commerzbank. Heute ist er als Mitbegründer der Mandel-Braun Consulting GmbH aktiv in der Begleitung von Unternehmen und Unternehmern bei Wachstumsprogrammen, bei Transformationen und natürlich bei Zukunftsbegleitung. Werner Braun ist weiterhin Vorstand bei der Dr. Barbara Metz-Stark-Stiftung. Er ist Ehrensenator an der Uni in Ulm. Ich kenne Werner als glücklich verheirateten Menschen, als verlässlichen Freund und recht neu als Opa. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Werner ist der Überzeugung, dass Führungskräfte aus ihrem gewohnten Tritt raus müssen, um strukturiert über die Zukunft nachzudenken. Er ist also nicht nur Berater, sondern auch Coach und Wanderer, also jemand, der innere Reflexion mit Bewegung verbindet. Und dazu passt auch sein aktuellstes Projekt. In diesem Jahr hat Werner nämlich sein erstes Buch herausgegeben. Es heißt Selbstbestimmt – Schritt für Schritt in ein neues Leben. Also ein Kompass für Menschen, die spüren, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Lieber Werner, lass uns loslegen. Sag mal, es geht hier um Führung und es scheint mir, dass dieses Buch ein guter Beitrag zur Selbstführung ist. Wie sieht's denn aus? Wie hat dieses Buch deine Selbstführung verändert?
Also erstmal zum ersten Punkt, ja. Ich würde es auch im Buchhandel unter der Rubrik Selbstführung als Ratgeber suchen. Ich selbst bezeichne es eher als Kompass für Menschen, die an einem Punkt angekommen sind, wo sie sich häufiger immerzu oder öfter die Frage stellen, in ihrem Leben Dinge zu verändern. Und es gibt eine Anleitung, es gibt Hinweise und Tipps in dem Buch, wie Veränderung gelingen kann. Und das halt an meinem eigenen Lebensbeispiel. Ich fand es ziemlich spannend, mit Anfang 50 mein Leben nochmal selbst komplett umzukrempeln und nach über 38 Jahren als Konzernmitarbeiter dann in ein neues Leben zu gehen. Und die Erfahrung daraus, die Erfahrung von gelingender Veränderung, von Veränderungskompetenz, die habe ich in dieses Buch gepackt. Und deswegen passt es eben auch zu Führungskräften. Ja, das hat auch mein Leben verändert. Denn wenn man den Titel anschaut, selbstbestimmt, dann ist es eher das Ergebnis der Veränderung. Es ist nämlich ein Lebensgefühl eingetreten, das ich nicht mehr hergeben möchte. Das Lebensgefühl, selbstbestimmter zu leben. Und das ist etwas, was es wert ist zu erreichen.
Lass uns noch mal ein bisschen nach hinten schauen. So spannend das ist, jetzt im Buch einzusteigen, da kommen wir aber nachher sicherlich noch mal dazu. Ich habe vorhin gesagt, du bist Führungskraft durch und durch und das hat uns auch immer wieder verbunden, die Freude an Führung. Darum geht es in unserem Podcast. Was hat dich so sehr fasziniert, dass du im Grunde genommen dein ganzes Leben lang Führungskraft warst und auch geblieben bist?
Da gibt es tatsächlich eine markante Station und das war die Zeit, auch die teilen wir gemeinsam, wo ich als Trainer damals in der Dresdner Bank Seminare für Mitarbeiter der Bank geben durfte. Über 6 Jahre durfte ich Gruppen begleiten und ich hatte in diesen Wochenseminaren immer das Gefühl, was bewegen zu können. Das Gefühl am Ende der Woche, du hast was bewegt und dann wieder die Frustration, dass du diese Menschen nie mehr siehst oder vielleicht dann irgendwann mal nur. Das heißt, ich konnte nie nachhalten, längerfristig nachhalten dessen, was ich da getan habe. Ich hatte aber immer das Gefühl, Menschen bewegen zu können. Und da ist der Wunsch entstanden und auch die Möglichkeit entstanden, in Führungsaufgaben zu gehen. Sehr früh, mit Mitte 20, durfte ich verantwortungsvolle Führungsaufgaben übernehmen. Mich hat immer fasziniert, Sabine, dass hier zwei Dinge aufeinandertreffen, nämlich ein unfertiger, komplexer Mensch auf einen unfertigen, komplexen Mensch. Also Führung ist komplexe Faszination und das hat mich mein ganzes Berufsleben begleitet. Vielleicht mit einer Voraussetzung, die man schon haben darf, man muss Menschen mögen.
Wenn du dein Buch jetzt selbstbestimmt genannt hast, ist Führungsarbeit selbstbestimmt?
Nicht immer. Also und vor allem nicht, wenn man sich natürlich in einem Rahmen bewegt eines Konzerns, eines Unternehmens. Das wäre jetzt auch, sagen wir, zu hoch gegriffen zu sagen, Führung ist etwas, was Selbstbestimmung pur ist. Aber was ja Führung ausmacht, ist in Verantwortung gehen, Entscheidungen zu treffen, Veränderungen anzustoßen. In dem uns gegebenen dann Rahmen ist es natürlich selbstbestimmt, die Entscheidung zu treffen, sie durchzufechten, oft gegen Widerstände, sie durchzuhalten. Und das war auch in meiner Bankzeit ein großes befriedigendes Gefühl. Ehrlich gesagt, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber das war für mich auch immer der Treiber, Karriere zu machen. Weil je weiter ich in der Leiter nach oben gehen durfte, desto mehr konnte ich diese Verantwortung nehmen und gestalten. Und das war schon ein selbstbestimmtes Gefühl.
Meine Frage, Werner, das heißt ja jetzt nicht Konzernleben, man ist nicht selbstbestimmt und außerhalb des Konzerns ist man selbstbestimmt. So schwarz und weiß siehst du es ja wahrscheinlich nicht.
Nein.
Wie ist die Grauzone dazwischen? Kann man in einem Konzern selbstbestimmt sein?
Da gibt es zwei Voraussetzungen. Das eine, und die habe ich gerade schon gestriffen, die erste ist, und da bin ich beim Thema Entscheiden. Also wenn wir Führungsverantwortung bekommen, bekommen wir Entscheidungskompetenz. Wenn wir die aktiv nutzen, stellt sich das Gefühl ein, ich kann auch in dem mir gegebenen Rahmen eines Konzerns selbstbestimmt entscheiden. Der zweite Punkt ist aber auch wichtig, lass uns den auch benennen, da gehört auch der Erfolg dazu. Also nur zu entscheiden, selbstbestimmt und keinen Erfolg zu haben, bringt keine Selbstbestimmung. Das heißt, und ganz klar, in einem ökonomischen Umfeld sind Ergebnisse und Erfolgszahlen auch relevant, um selbstbestimmt zu bleiben. Da möchte ich keinen Hehl draus machen. Beides durfte ich in meinen Verantwortungen. Ich war immer im Vertrieb, die letzten 10 Jahre Vertriebsbereichsvorstand. Ist es natürlich im Vertrieb, manche mögen es nicht. Ich mochte das immer, auch die Ergebnisse gemessen zu haben, weil wenn du gute Ergebnisse hattest, ganz ehrlich, konntest du auch freier gestalten. Also klares Ja. Und genauso wenig auf der anderen Seite in der Selbstständigkeit bist du frei. Das ist nicht der Punkt. Selbstbestimmung ist ein Gefühl. Es ist ein Lebensgefühl. Und das ist jetzt schon in der Selbstständigkeit größer, mehr Dinge im Leben tun zu können. Das gebe ich schon zu.
Du hast beschrieben, dass man spüren muss, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Wenn ich mich frage, wie finde ich den? Also woran merke ich, dass jetzt die Zeit gekommen ist für Veränderungen? Das ist ja ein großes Thema. Das ist für Konzerne, für kleinere Unternehmen und für Menschen. Immer wieder die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für Veränderungen?
Also an meinem konkreten Beispiel war es tatsächlich nicht irgendwas, was vom Himmel gefallen ist. So nach dem Motto, du sitzt irgendwo und jetzt fällt dir ein, du krempelst dein Leben um. Also das wäre... Ich habe es aber auch beschrieben, das war schon ein Prozess über 2-3 Jahre, der bestimmte, sagen wir, Auslöser hatte. Also da gab es auch ein gesundheitliches Thema, da gab es schon externe Einflussfaktoren, wo man so gemerkt hat, Mensch, ist das eigentlich mit dem Stress, den man hat, das Richtige? Also es gab externe Einflussgrößen und es gibt diese Gefühlswelt, die ich dann, als ich zur Ruhe kam, ich hatte ein Sabbatical, ganz tief gespürt habe, dass der Wunsch nach Veränderung plötzlich so mächtig wurde, dass daraus ein Plan wurde. Ich glaube, das ist im Unternehmen auch so. Ich glaube auch, dass in Unternehmen es einen Weg hingibt zu dem Veränderungsdruck, was halt häufig fehlt, Sabine, sowohl bei Menschen als auch Unternehmen, ist die Entscheidungskompetenz und den Mut, die Entscheidung zu treffen. Und das beschreibe ich auch in dem Kapitel, den Mut, die Entscheidung zu treffen, hat ja einen Preis. Der Preis des Nichtentscheidens und der Preis des Entscheidens. Aber des Nichtentscheidens sehe ich viel höher. Deswegen ist dieses dann mutig entscheiden, sowohl unternehmerisch als auch persönlich, der erste Schritt auf so einem Weg.
Du hast ein magisches Wort genannt, Sabbatical, was wahrscheinlich für dich auch so dieser Abstand war zwischen dem alten Leben und dann dem Schritt zum neuen Leben. Ich vermute mal, das war jetzt nicht das klassische Sabbatical, wo du mit dem Rucksack durch Südamerika gereist bist, sondern vermutlich eher eine Phase der Selbstreflexion.
Mensch Achim, jetzt liegst du daneben. Ich bin mit dem Rucksack durch Neuseeland, Australien.
Aber mir ging es jetzt um die Selbstreflexion. Das ist ja vermutlich das, warum du das gemacht hast. Was ist da passiert in dieser Zeit?
Also erstmal tatsächlich, es war das Corona-Jahr 2020. Das heißt, die Idee, mit meiner Frau zusammen eine große Weltreise zu machen, hat 8 Wochen gehalten. Dann sind wir mit dem letzten Flieger zurück nach Deutschland aus Indien gekommen. Und dann war die Zeit und da war der Punkt, als ich hier 3 Monate in meinem schönen Fichtelgebirge, in meinem Häuschen saß. Und da war genau der Punkt, Achim, wo die Selbstreflexion begann. Deswegen hast du vollkommen recht. Es braucht die gedankliche Ruhe, es braucht die inhaltliche Ruhe und es braucht die Möglichkeit, wirklich zu reflektieren. Und das Sabbatical war das eine. Für mich war, ich habe das auch beschrieben, eine zweiwöchige Fernwanderung, die Möglichkeit, strukturiert nachzudenken und meinen flüchtigen und vielfältigen Gedanken eine Struktur zu geben. Die Selbstreflexion, Achim, ist der Kern dessen. Und das ist natürlich in einem hektischen 14-Stunden-Tag und vollen Kalender, egal wo du bist, in welchem System, fast unmöglich. Also ich sagte ja auch gerne mal, Hektik macht dumm. Die Alltagshektik, die wir erleben und in Kalendern wiederfinden, verhindert jegliches Vorbereiten und Nachspüren und dann mit auch die Reflexion. Also das Erste, was ich mache, wenn ich mit Führungskräften arbeite, ich lasse mir 2 Monate Kalenderausdruck zeigen. Dann siehst du auch die gesamte Frage der Selbstreflexionsmöglichkeit.
Wenn wir, und wir haben beide ja die ein oder andere Transformation bei unseren ehemaligen Arbeitgebern auch mitbekommen, wenn wir da nochmal hinschauen, was kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen für dich, also dein inneres Veränderungsmanagement, ableiten für Veränderungsmanagement oder Transformationsarbeit in den Konzernen?
Also eine absolute Erkenntnis, die auch im Buch wiederkommt, Sabine. Und die haben wir beide ja geteilt als Theorie und haben es in der Praxis dann live erlebt, dass es funktioniert. Auf dem Friedhof der nicht umgesetzten Veränderungen und Transformationsprojekten liegen vor allem die, bei denen es nicht gelungen ist, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, der persönliche, der menschliche Teil der Transformation, den lösen, Entschuldigung, ich will niemand blämen, keine McKinseys, sondern die Führungsaufgabe in der Transformation ist den Menschen, den menschlichen Aspekt. Und ich habe eben die Komplexität genannt und das ist eben weder mit einer Gießkanne, noch mit einer einzelnen Vision, noch mit einer PowerPoint möglich. Das ist Führungsarbeit. Und das ist das, was mich immer so fasziniert hat, die Fragestellung, wie kriegen wir die Menschen in die Veränderung? Und lass uns es auch klar sagen, das ist immer eine Verhaltensveränderung. Immer. Jede Transformation heißt doch, mach mehr, weniger oder anders. Ich bin immer im Bereich von Verhaltensveränderung. Ja, und da können wir gleich mal drüber sprechen, wie das tickt. Und führen von Verhaltensveränderung, das ist schon eine echte Challenge. Und das ist das, was mich ja auch so fasziniert hat, diese Verhaltensveränderungen anzuleiten, zu begleiten und dann erfolgreich auch in die Transformationsaufgabe als Sachaufgabe zu kriegen.
Hast du ein Beispiel? Weil ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer stehen auch jeden Tag davor und denken, wie soll ich denn jetzt anders führen in so einer Transformation? Alle um uns herum reden was von VUCA. Was soll ich jetzt anders machen? Hast du was ganz Praktisches?
Lass mich bitte, bevor ich den praktischen Teil sage, nochmal einen theoretischen Teil sagen. Warum ist es eigentlich so? Wenn wir neurologisch unser Gehirn angucken, dann hat unser Gehirn 2 Aufgaben. Das eine ist Fortpflanzung, darum geht es jetzt nicht. Und das zweite ist Überleben sichern. Das heißt, alles, und das hat uns evolutionär zu dem gemacht, wo wir heute sind. Alles, was Gefahr ist, alles, was Unsicherheit ist, wird im Unterbewusstsein als will ich nicht haben empfunden. Und wenn wir heute wissen, dass jede Form von Veränderung Routinen verändert, können wir in der Ratio noch 100-mal sagen, dass wir die Veränderung gut finden. Unser Unbewusstes wird uns immer wieder zurückziehen in die alte Routine. Das ist erstmal der neurologische Hintergrund, warum es so wichtig ist, in dieses Unterbewusstsein, in dieses Tiefergehende zu kommen. Und das geht halt nicht mit einer PowerPoint-Präsentation, sondern das geht eben, und jetzt komme ich zu dem praktischen Teil, mit allem das, was Simon Sinek in seinem Golden Circle besprochen hat mit dem Start. Wir müssen auch an das Why kommen, an das Warum, an das tiefergehende Bedürfnis, Dinge zu verändern. Ja, das kann auch mal eine Form von Leidensdruck sein, aber dauerhaft ist die Begeisterung und Faszination für etwas der Treiber, um in Veränderung zu kommen. Und das ist, Veränderung ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Das heißt, es ist ein Führungsprozess in der Veränderung, nah an den Menschen zu sein und im Kalender genügend Platz zu haben, um diese persönlichen Gespräche, die sind unabdingbar, da kannst du keine Townhall dagegen setzen. Die Zeit für persönliche Gespräche, 30% des Kalenders eines Managers, der Transformationen macht, heißt Führungsarbeit, Beziehungsarbeit, Gespräche führen. Und das ist der größte Hebel. Und wenn ich in die Kalender gucke, sind da keine 2%. Und das sind meistens nur strukturierte Meetings, die sowieso stattfinden. Ein Beziehungsgespräch, ein tagesgeschäftsfreies Gespräch über den Zustand der Transformation, über die Empfindungen, die Emotionen, findet nicht statt. Und das sind die Scheiterungsgründe, die ich oft sehe. Ich hoffe, ich war nicht zu lang.
Ja, nee, ich finde das super interessant, weil ja tatsächlich die Frage ist, wie muss so ein Beziehungsgespräch sein, damit das wirkt? Ich glaube, was es ja auslösen kann, ist, dass ein sicheres Fundament, eine sichere Basis entstehen kann, um was auszuprobieren. Was würdest du konkret vorschlagen? Wie soll man diese 30% gestalten?
Ja, Sabine, und das ist, ich bin immer wieder fasziniert, ich komme aus dem Vertrieb. Wenn du Kundenberater beim Kunden begleitet hast und als Ex-Trainer weißt, lieber Mitarbeiter, stell ganz viele offene Fragen. Und dann sagen dir die Erfahrenen, das mache ich. Die W-Fragen, das kenne ich, ich stelle ganz viele Fragen. Was passiert? Nach der vierten Frage kommt die Präsentation. Nach der dritten Frage kommt das Angebot. Und bei Führungskräften passiert mir genau das Gleiche. Wenn ich Führungskräfte begleite, dann sagen die mir alle, klar, frage ich nach. Natürlich bin ich interessiert beim Mitarbeiter. Es dauert keine 2, 3 Minuten, passiert das, was ich jetzt gerade mache, nämlich senden. Also der Kern ist wirklich, sich selbst zurückzunehmen und über die, das ist banal, aber das Banale zu tun ist der entscheidende Punkt, über das pure Interesse und die offenen Fragen an den Zustand zu kommen, wo der andere sich nicht nur abgeholt, sondern mitgenommen fühlt. Wenn wir die Gallup-Studie anschauen, die dieses Jahr, glaube ich, wieder rauskam. In Deutschland fühlen sich irgendwie nur 15% der Mitarbeiter im Unternehmen gebunden. Und dahinter steht, wir werden nicht gesehen, wir werden nicht geführt, wir werden nicht entwickelt. Das ist in jeder Transformation, in jeder Führungsarbeit der Kernpunkt, nah an den Leuten zu sein. Und so banal es ist, Sabine, ein offenes, interessiertes Gespräch mit vielen Fragen zu führen und vielleicht auch mal mitschreiben.
Jetzt hat ja die Führungskraft leider nicht immer die komplette Kontrolle, in Anführungsstrichen, über das Umfeld, in dem man sich bewegt. Es sind ja noch andere Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Du hast es ja auch selber in deiner eigenen Story gesagt, dass da auch noch andere exogene Faktoren sind. Das private Umfeld, ich sag mal, das größere geopolitische Umfeld von mir aus auch, der Arbeitsmarkt. Das sind ja wahnsinnig viele Faktoren. Plus die Geschwindigkeit, die jetzt auf uns da eintrifft. Das kann doch eine Führungskraft eigentlich gar nicht alles bewältigen. Da wird man ja schon fast zum Psychologen, oder nicht?
Ich glaube, es schadet nicht, etwas Verhaltenspsychologie, etwas wie neurologische Grundlagen zu kennen. Ich kann da gern sämtliche Literatur von Herrn Hütter empfehlen, die ich jeder Führungskraft empfehlen würde. Ich würde immer James Clear empfehlen, die 1%-Methode der Veränderung. Also diese Grundlagen der Verhaltenspsychologie, die halte ich schon für Grundlagen in der Führungsarbeit. Aber dein erster Punkt, diese unschierbare Menge in unserer VUCA-Welt zu bewältigen, das ist nicht die Aufgabe der Führungskraft, Achim. Da, glaube ich, würden wir auch die Führungskräfte, wenn wir das fordern würden, das aufzunehmen, echt überfordern. Aber lass es mich nochmal auf den Punkt bringen. 30 Minuten pro Woche tagesgeschäftsfreies Gespräch. Bei 10 zugeordneten Mitarbeitern ist das ein halber Nachmittag. Das ist Pflichtprogramm. Das ist Führung. Leadership ist kein Teilzeitjob. Aber in den Kalendern sind die Sachaufgaben, die Transformationsprojektaufgaben so dominant, dass das immer wieder nach hinten rutscht. Und das ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja darum, dass wir die wichtigste Kernkomponente, nämlich die Menschen, in dem Fall, wenn es zugeordnete Führungskräfte sind, mit auf diese Reise bekommen. Und das geht nicht mit einer PowerPoint. Das ersetzt diese halbe Stunde pro Woche nicht.
Jetzt glaube ich ja übrigens doch, dass man in Teilzeit auch führen kann. Aber du hast natürlich völlig recht, Werner. Du musst es ernst nehmen und musst dir auch als Teilzeitführungskraft einfach deine Zeit gut einteilen, um für die Menschen da zu sein. Ne?
Da wollte ich gar nicht missverstanden werden, Sabine. Ich sage mal, Teilzeit war bezogen auf Fachaufgabe und Führungsaufgabe. Die Relation von, was habe ich, und es ist ja Wahnsinn, was diese, wenn du im Moment reinguckst, was auch an Fachthemen, Entscheidungsthemen kommt, das ist schon mächtig. Trotzdem sich auch selbst zu überlisten, im eigenen Kalender den Platz zu schaffen. Also es ist ja, wenn wir James Clear, diese 1%, ich liebe dieses Buch, es hat auch mein Leben wirklich beeinflusst, es ist ja nicht, wenn wir etwas verändern wollen, ein Bild verändern wollen, müssen wir den Rahmen verändern. Die Rahmenbedingungen führen zur Veränderung. 1% führt zur Veränderung. Das heißt, der Rahmen ist in dem Fall der Kalender. Wenn es da nicht drin steht, findet es nicht statt.
Wir haben in dieser Staffel, in diesem Jahr, uns immer auch mit einem ganz wichtigen Thema zusätzlich zur Führung auseinandergesetzt, nämlich die Führungswirkung auf die demokratische Weiterentwicklung unseres Landes. Und so möchte ich natürlich auch dir die Frage stellen, siehst du einen Zusammenhang bei dem, was du siehst, wie Führungsarbeit im Moment geleistet wird? Ist da ein Zusammenhang zu erkennen? Kann gute Führung das demokratische Grundverständnis stärken, verstärken? Wie siehst du das?
Also absolut. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir sind in der gleichen Situation in unserem Land, wahrscheinlich, man kann es auch noch größer fassen, dass diese Veränderungen, die Menschen betreffen, uns erschrecken. Und es passiert genau das Gleiche neurologisch, dass wir uns wie ein Gummiband zurückziehen auf unser bestehendes altes Verhalten. Wir wollen nicht verändern. Und der Kern, und da liegt für mich auch der Hase im Pfeffer, der Kern ist, dass es häufig eben nicht gelingt, Simon Sinek's Why auch im größten Stil zu transportieren, den emotionalen Teil von Veränderung an die Menschen zu transportieren, diese sach- und logikorientierte Kommunikation auch von Politik verhindert Veränderung und verhindert demokratische Grundzustände, wo ich auch im Rahmen einer Veränderung meine Meinung und meinen Willen, das zu tun, was ich will, einbringen darf. Und es braucht viel mehr Grundarbeit in dem Why, in dem emotionalen Hintergrund und weniger in der Sachlogik. Wenn wir das schaffen, kriegen wir auch die Menschen für größere Veränderungen.
Und warum gehen so Leute wie du denn nicht in die Politik? Das ist ja genau das, was wir brauchen.
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich mag sie dir auch gerne beantworten. Ich bin durchaus politisch engagiert. Ich hatte nur ganz offen keine Lust in meinem Leben, diese Mühle zu gehen durch die Kommunalpolitik. Denn wenn du politisch wirklich Einfluss haben willst, musst du durch diese Mühle. Jetzt kann man sagen, die bist du auch im Job gegangen, bin ich auch. Aber da bin ich sie halt durchgegangen und sie nochmal durchzugehen, würde ich nicht tun.
Ein uns gemeinsam bekannter Top-Manager der deutschen Wirtschaft hat mal gesagt, Management ist die Kunst, Dinge nicht zu tun. Gibt es etwas, wenn du so rückwärts betrachtest, etwas, wo du sagst, da hätte ich genauer hinhören sollen in diesen Satz und kannst du daraus noch einen Rat ableiten für junge Menschen, die noch alles vor sich haben?
Also der Satz trifft mich heute noch, ich treffe diesen Menschen immer noch ins Markt, weil er nicht meine Kernkompetenz beschreibt. Als vielfältiger, begeisterungsfähiger Mensch habe ich es auch in meinen Managementfunktionen geschafft, auf jede Idee zu stürzen. Das heißt, für mich war es immer die Herausforderung, immer mein ganzes Leben heute noch, meine Vielfalt, meine Neugier auf Prioritäten zu bringen. Der einzige wirkliche Rat, der mir geholfen hat, ist wiederum ein Buch gewesen. Das ist Peter Behr, der ein Buch über Meditation geschrieben hat. Jetzt wird es nicht esoterisch, sondern so einen nervösen Menschen wie mir mit so einem fliehenden Geist zur Priorisierung zu kriegen, heißt, ich brauchte ein System, um mich zu sortieren, um die Vielfältigkeit im Griff zu kriegen. Das war tatsächlich Meditation. Ich bin heute in der Lage, maximal 10 Minuten still zu sitzen und da sortieren sich diese Gedanken. Und ja, die Frage von Priorisieren, Dinge nicht zu tun, ist die größere Kunst im Management als alles auszuprobieren. Ich kann das nur jedem wünschen, einen Weg zu finden, einer guten Priorität. Da gibt es genügend möglich. Es muss nicht mein Weg sein. Aber es ist die Kunst, in dieser vielfältigen Welt Dinge nicht zu tun.
Und jetzt hast du dich entschieden und dann, ich habe dir ja versprochen, so zum Ende wollen wir nochmal auf dein Buch zurückkommen. Du hast dich entschieden, ein Buch zu schreiben. Was war deine Motivation, sowas zu tun? Gibt doch schon so viele Bücher.
Ja, tatsächlich. Also das ist, ich habe ja, als ich dann aufgehört hatte in der Bank, die Woche darauf meinen Rucksack gepackt und bin am wunderschönen Fernwanderweg hier im Ostbayern Goldsteig gelaufen. Der geht hier von uns im Nordbayern runter nach Passau. Und auf diesen ersten 15 Etappen, schon auf dem Weg dahin, hat es mich beschäftigt, weil viele Menschen in dieser Veränderungsphase haben mir immer gesagt, ach Werner, Mensch, das, was du da machst, das ist ja super. Andererseits, warum gibst du so einen Job auf? Aber ich kann es ja verstehen, würde ich ja auch gerne, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen mir gesagt haben, ach wie toll, dass du das jetzt geschafft hast, würde ich auch gerne, aber. Und es hat mich beschäftigt. Warum? Es hat ja auch bei mir lange gedauert. Warum sind so viele Menschen im Hamsterrad? Und warum habe ich es jetzt gefühlt geschafft, rauszukommen? Und ich habe mir auf jeder Etappe ein Thema vorgenommen, was das Thema Veränderung streift und habe es letztendlich in ein Buch gepackt über diese 15 Etappen. Die ersten 4 beschäftigen sich mit der Entscheidung. Die ersten 4: Entscheidung treffen, Entscheidung finden, durchhalten, Stress, der Stress, der entsteht. Die zweiten 4 Etappen beschäftigen sich, was hat mich eigentlich alles von außen gesteuert? Welche Menschen, welche Ziele, richtige, falsche Ziele, das ist so der zweite Teil. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Frage der Kraft, der Stärke. Wir würden heute sagen Resilienz. Wo kriegt man die Kraft her, das zu tun? So, und die letzten 4 Kapitel beschäftigen sich so mit den Helferlein. Was hat eigentlich geholfen? Das Netzwerk, die Checklisten, gute Bücher. Was hat mir geholfen, da hinzukommen? Und das hat ein Buch ergeben, was über die Wandergeschichte, die Geschichte beschreibt von zu viel Fremdbestimmung in dieses wahnsinnig schöne Lebensgefühl der Selbstbestimmung, wo ich heute bin.
Das ist doch mal eine Frage, weil wir auch ein paar junge Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen wollen. Kann man das auch schon früher erreichen oder muss man erst 50 oder mehr sein, um mit diesem Erfahrungsschatz schon auf sowas zurückgreifen zu können? Oder muss man einfach nur dein Buch lesen?
Man muss nur das Buch lesen. Nein, es ist nicht, ich fange mit einer Nicht-Botschaft an. Es geht nicht um eine Aussteiger-Story. Natürlich, also ist auch nicht Habe Kerkeling, ne? Also, sondern es geht tatsächlich, ich bin der Frage nachgegangen, was hilft, Entscheidungen zu treffen und sie durchzusetzen. Und ganz ehrlich, Lebensentscheidungen müssen nicht so groß sein wie das, was ich jetzt hier gemacht habe. Das war für mich eine sehr große Entscheidung. Das war eine meiner größten Lebensentscheidungen. Aber ich erlebe so viele Menschen, die in ihrer Veränderung hängen, egal welchen Alters, und sich nach einer Leitfaden, das ist auch die Rückmeldung, es sind jetzt ein paar hundert Bücher gelesen oder bestellt und hoffentlich auch gelesen worden, und das erste Feedback ist, es hilft mir in Entscheidungssituationen. Und witzigerweise, oder was mich sehr freut, Sabine, ist, dass es auch Führungskräfte gibt, die das jetzt für ihre Führungskräfte bestellt haben, als Leitfaden für Veränderungs. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, weil es ist natürlich eine Replik auch auf meine Führungserfahrung und meine Veränderungserfahrung, die ich da reingepackt habe.
Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, Hans-Joachim mit ins Boot zu holen. Und ich werfe den Ball zu dir rüber und bin ganz gespannt, was du gehört hast.
Ich fange ihn. Danke. Ich habe sehr gern zugehört einem weisen Denker, der von sich selbst sagt, dass er auf jede Idee springt, aktiv ist. Habe aber gehört, dass Wandern, das Gehen, das körperliche Bewegen ihn aus einer Mühle herausgeholt hat, die immer nur dreht. Also ich habe an einer Stelle mir notiert, weniger drehen, mehr gehen. Also und jetzt, als du gerade zum Schluss noch sagtest, also die Kapitel sind, die habe ich praktisch abgelaufen. Und dann noch die deutsche Formulierung, findest, ich bin der Frage nachgegangen. Und wenn man das einfach mal sprachlich ernster nimmt und die Sprache wirklich ernst nimmt, was wir nicht so sehr tun, du aber sehr schön formulierst, dann hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich greife ein paar Dinge raus, die sind eher kleine Facetten. Das Buch ist kein Ratgeber, ist eher ein Kompass. Ein Kompass ist was anderes, den hat man selbst in der Hand und weiß dann, wo man sich hinwendet und spielt sozusagen mit den Richtungen. Und es ist nicht das Rad geben, sondern es ist den Kompass in die Hand geben. Ich habe rausgehört, Veränderung, die gelingende Veränderung, macht Spaß. Nicht die Veränderung als solche, sondern das Gelingen an der Veränderung. Und es gibt so viele kleine Worte auch zum Nachhören nochmal, wo man merkt, dass du das durchlebt hast und als durchlebtes Leben geschrieben hast. Impulse geben, ja. Impulsketten bauen, lieber. Ja, also du hast erzählt, früher habe ich Impulse gegeben in den Seminaren und dann waren die Leute weg mit den Impulsen. Und das war schön, aber wie kann ich Impulsketten bauen? Wie kann ich den eigenen Körper lesen und spüren, was der Plan daraus wird? Es hat sehr viel mit dem Körper, mit der Körperlichkeit zu tun. Und ich dachte, ja, der Kopf sitzt ja auch drauf. Nur wenn wir in der Bank arbeiten oder wo wir arbeiten, vergessen wir das. Und selbst ich in einem sehr selbstbestimmten Zusammenhang, kleine, verliere dann auch manchmal den Körper. Hektik macht dumm, wunderbar. Vertrauen macht schnell, hast du nicht gesagt, aber dachte ich. In dem Augenblick, wo du nah bist beim Menschen und das Vertrauen wächst, dann werdet ihr unglaublich schnell. Muss man nicht nachfragen, man weiß, das wird passieren, das wird funktionieren. Verhaltensänderung braucht Tiefe, Nähe und ein Warum. Und nicht nur fühlen, sondern eben auch, warum ist es relevant. Das hat mir sehr gut getan zu hören und sehr viel Spaß gemacht, jetzt zusammenzufassen. Danke dir.
Vielen Dank, Hans-Joachim. Und wie immer hat das letzte Wort unser Gast, Werner, an dich.
Erstmal danke für eure Fragen und Hans-Joachim, danke für die schöne Zusammenfassung. Der Titel und für mich auch ein Lebensmotto dieser Selbstbestimmung ist ein Lebensgefühl, das sich einstellt, wenn ich es geschafft habe, das hat Hans-Joachim eben nochmal beschrieben, du jetzt auch so rote Linien überschreiten, die sich ja im Kopf immer wieder bilden, wo man im Kopf hin und her denkt, kann ich diese Entscheidung treffen, kann ich solche Wege gehen, wie kann ich solche Wege gehen? Auf Deutsch, wie kriege ich die Entscheidung aus dem Kopf in die Umsetzung? Das ist etwas, was uns persönlich als Menschen immer wieder im Leben begegnet, aber als Führungskräfte Tagesgeschäft ist. Das heißt, uns die Frage zu stellen, wie wir gemeinsam mit unseren Menschen Wege gehen, die eben Veränderung bedeuten und Widerstand bedeuten und auch ja, stressige Situationen bedeuten. Das ist das, was mich mein ganzes Leben beschäftigt hat. Und ich wünsche allen, dass sie ihren Weg finden, diese Veränderungszeiten gut zu gehen. Sie werden aber nur funktionieren, wenn Sie die Menschen mitnehmen. Das ist das, was mir am wichtigsten ist. Und wenn da in meinem Buch ein paar Anregungen drin sind, dann freue ich mich im Sinne eines Kompass. Das Buch heißt Selbstbestimmt und die Werbung sei mir erlaubt, ist im August Dresbach Verlag entschieden und kann natürlich auch bestellt werden. Ich war Vertriebschef, ihr merkt's.
Das war der Spellcast. Lead long and prosper. Mit Sabine Schmidt-Roth, Achim Blöckebaum und Hans-Joachim Spreng. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.